Rincewind! Der Zauberer schlug die Augen auf, was allerdings nicht viel nützte. Der Unterschied bestand nur darin, dass er vorher Schwärze gesehen hatte und jetzt strahlendes Weiß erblickte, was überraschenderweise alles schlimmer zu machen schien.
Fühlst du dich wohl?
Nein.
Oh.
Rincewind setzte sich auf und kam zu dem Schluss, auf einem teilweise mit Schnee bedeckten Felsen zu sitzen, der sich jedoch nicht dort befand, wo er eigentlich hingehörte. Um nur ein Beispiel zu nennen, er bewegte sich und dadurch schöpfte Rincewind sofort Verdacht.
Was jetzt? Fragte der Zauberer.
Erinnerst du dich, sagte Zweiblum, als wir unterwegs waren und ich dich darauf hinwies, wir könnten in der Dunkelheit gegen irgendein Hindernis prallen, da hast du mir geantwortet, in dieser Höhe käme nur eine mit Steinen vollgestopfte Wolke in Frage.
Und?
Woher hast du das gewusst?
Rincewind drehte den Kopf und musterte die Umgebung. Dann kroch er vor, bis er den Rand erreichte und spähte vorsichtig darüber hinweg. Genau in diesem Augenblick flog der Felsen über eine Lücke in der dichten Wolkendecke, und Rincewind schnappte erschrocken nach Luft, als er in der Tiefe, weit unter ihm, zerklüftete Berggipfel sah. Er röchelte und schob sich rasch wieder zurück.
»Das ist doch lächerlich«, sagte er zu Zweiblum. »Felsen schweben nicht hoch über dem Boden. Sie sollen ziemlich schwer sein.«
»Vielleicht würden Sie gern aufsteigen, wenn Sie könnten«, erwiderte der Tourist. »Möglicherweise hat dieser gerade das Fliegen gelernt.«
»Wollen wir nur hoffen, dass er es nicht wieder vergisst«, brummte Rincewind.
»Riechst du etwas?«, fragte er.
»Ich glaube, es ist Schinken«, antwortete Zweiblum.
»Ich hoffe, dass es Schinken ist«, sagte Rincewind fest, »denn ich werde ihn essen.«
Er erhob sich, schwankte auf dem zitternden Untergrund, stapfte an faserigen Wolkenfetzen vorbei und versuchte, die feuchten Nebelschwaden mit seinen Blicken zu durchdringen. Am vorderen Ende des Felsens, gewissermaßen am Bug, saß ein schmächtiger Druide mit gekreuzten Beinen vor einem kleinen Feuer. Ein Tuch ruhte auf seinem Kopf und bildete einen dicken Knoten unterm Kinn. Mit einer Schmucksichel drehte er mehrere Scheiben Schinken um, die in der Pfanne vor sich hin brutzelten.
»Ahem!« räusperte sich Rincewind demonstrativ laut.
Der Druide sah sich um und ließ die Pfanne ins Feuer fallen. Er sprang auf, schloss die Hand fester um den Sichelgriff und nahm eine so drohende Haltung ein, wie es jemandem möglich war, der ein langes, weißes Nachthemd und ein tropfnasses Kopftuch trug.
»Ich warne euch!« stieß er hervor, schnitt eine Grimasse und nieste heftig. »Entführer fliegender Felsen haben von mir keine Gnade zu erwarten.«
»Wir halten von solchen Leuten ebenfalls nichts«, sagte Rincewind.
»Ihr habt gar nicht die Absicht, den Felsen zu stehlen?«
fragte der Druide, völlig aus dem Konzept gebracht.
»Ich weiß nicht einmal, wie man Felsen stiehlt«, erwiderte Rincewind lustlos.
»Entschuldigt bitte«, warf Zweiblum ein. »Ich glaube, das Frühstück verbrennt im Feuer.«
Der Druide drehte sich um und versuchte vergeblich, die Flammen zu ersticken. Rincewind zögerte nicht eine Sekunde, ihm zu helfen. Es folgte ein Durcheinander aus Rauch, Asche und leisen Flüchen, und der geteilte Triumph, tatsächlich einige braun-schwarze Schinkenstücke gerettet zu haben, bewirkte weitaus mehr als ein zweistündiger Vortrag über Diplomatie.
»Wie seid ihr überhaupt hierher gekommen?« fragte der Druide. »Wir sind rund 200 Meter hoch, es sei denn, ich habe die Runen schon wieder durcheinander gebracht.«
Rincewind versuchte, nicht an Höhen und tiefe Abgründe zu denken.
»Wir flogen gerade vorbei und sagten uns, hey, warum machen wir nicht einen kleinen Abstecher zu dem Felsen dort?« erwiderte er.
»Ich glaube, wir sind vor einer Weile in eine Turbulenz geraten«, sagte der Druide,
der, wie sich später herausstellte, Belafon hieß.
»Offenbar wurde sie von euch verursacht.«
Er schauderte.
»Inzwischen hat sicher ein neuer Tag begonnen. Zum Teufel mit den Flugvorschriften. Ich sorge dafür, dass wir höher steigen. Haltet euch fest.«
»Woran?« fragte Rincewind unsicher.
»Nun, Gebt einfach zu verstehen, dass ihr nicht gerne herunterfallen wollt, antwortete Bellafon.
Er holte ein großes, eisernes Pendel unter seiner Robe hervor und schwang es mehrmals über dem Feuer hin und her. Dann schwebte der Felsen einige Meter über den faserigen Nebelschwaden unter einem kühlen, aber wunderbar blauen Himmel. Die Wolken bildeten einen weiten Teppich, der sich in alle Richtungen erstreckte. Einige Berggipfel ragten wie Inseln daraus empor. Hinter dem Felsen zog der Fahrtwind eine tiefe Furche ins dichte Weiß. Der Felsen selbst, er glänzte bläulich, war etwa 9 Meter lang und 3 Meter breit.
»Was für ein erstaunliches Panorama«, sagte Zweiblum bewundernd.
»Was hält uns oben?« fragte Rincewind.
»Überzeugungskraft«, erwiderte Bellafon und wrang den Saum seiner Robe aus.
»Oh«, machte Rincewind und hielt klugerweise den Mund.
»Überredungskunst ist die Antriebskraft des Universums«, stellte Bellafon fest. »Was für ein Unsinn, alles mit Magie zu erklären!«
Er setzte sich und ließ die Beine über den Rand des Felsens baumeln.
»Ihr solltet euch keine Sorgen machen«, riet er. »Wenn ihr dauernd glaubt, der Felsen dürfe gar nicht fliegen, so hört er euch vielleicht, schließt sich eurer Meinung an und gibt euch recht, was unter den gegebenen Umständen nicht sonderlich begrüßenswert wäre, oder?«
Bellafon seufzte.
»Offenbar seid ihr nicht an positives Denken gewöhnt.«
»Du bist also Astronom?« fragte Zweiblum.
»Oh nein«,
widersprach Bellafon, als der Felsen langsam an der gewölbten Flanke eines hohen Berges vorbeischwebte.
»Ich bin Berater in Sachen Computerhardware.«
»Computerhardware? Was ist das?«
»Nun, dies hier«, sagte der Druide und stampfte mit dem Fuß auf bläulich glänzendes Gestein. »Zumindest ein Teil davon. Es handelt sich um eine neue Komponente, und meine Aufgabe besteht darin, sie zu liefern. Offenbar gibt es einige Probleme mit den großen Schaltkreisen drüben in der Wirbelebene. So heißt es jedenfalls. Ach, ich wünschte, ich bekäme ein silbernes Amulett für jeden Anwender, der versäumt, das Benutzerhandbuch zu lesen.«
Er zuckte mit den Schultern.
»Zu was nützt ein Steincomputer?« fragte Rincewind, um sich von der Tiefe abzulenken.
»Nun, damit kann man zum Beispiel die Jahreszeit feststellen«, sagte Bellafon.
»Ah, du meinst, wenn sich Schneewehen darauf bilden, ist Winter.«
»Ja, das heißt, nein.«
Der Druide suchte nach den richtigen Worten.
»Angenommen, man möchte wissen, welcher Stern wo aufgeht.«
»Warum?«
fragte Zweiblum und zeigte höfliches Interesse.
»Nun, stellt euch vor, ihr wollt den richtigen Zeitpunkt für die Saat bestimmen«, fuhr Bellafon fort. »Ich könnte dir ein Buch mit einem genauen Kalender leihen«, bot sich Zweiblum an.
Bellafon versteifte sich.
»Ein Buch?« wiederholte er. »Mit Seiten aus Papier?«
»Ja.«
»Das klingt nicht sehr eindrucksvoll«, entgegnete der Druide abfällig. »Auf welche Weise soll ein Buch die einzelnen Tage bestimmen? Papier kann doch nicht zählen.«
Er stapfte zum vorderen Ende, zum Bug des Felsens, der daraufhin bedrohlich schwankte. Rincewind winkte Zweiblum zu sich heran.
»Hast du schon mal was von Kulturschock gehört?« flüsterte er ihm zu.